right, down, right, up, right, down, right, down, left, head for the fruit, then finish off the dots.
Am Anfang haben wir jetzt schon das Stück gehört von Lucas Ajimian, und zwar Out of Nowhere from Beyond, ein Black Sabbath Stück Into the Void, das rückwärts und vorwärts gespielt wurde. Und um einzusteigen in die aktuelle Ausstellung, die überschrieben ist mit 5 Tage vor Ende der Kunst und ein Ausstellungsprojekt ist, das sich bis Ende November in Kassel zeigen wird. Die erste Ausstellung ist Andrew Redo, dann ist jetzt, das wurde am 3. Juni eröffnet und geht bis zum 16. Juli und vom 2. September bis zum 17. September, und eröffnet wurde am 28. Juni die andere Seite, das organisiert, kuratiert von Thomas Niemeyer, hier ein aus Hanau stammender Kunstwissenschaftler. Und am 2. September wird auch eröffnet indirekt Speech. Das ist von kuratiert dann von Alina Serban. Und eröffnet wird am 24. September die Ausstellung Amateur Anthropologist von Birgit Oesterschulte. Und ganz zum Schluss, fremd bin ich eingezogen, René Block, der Leiter des Fridericianums in Kassel, er wird dann ganz zum Schluss, nachdem er jetzt einige Nebenschauplätze dann auch installiert hat, während der 5 kuratorischen Projekte, dann eine eigene Ausstellung, die dann wahrscheinlich die Fäden zusammenführt, 5 Tage bis zum Ende der Kunst, 5 Projekte vor dem Ende der Kunst, in dem Sinne dann vor der Schließung des Fridericianums, das dann eben umgebaut wird für die Documenta, die dann ab 2007 dort stattfinden wird. Also bis 26. November 5 Ausstellungsformationen in Kassel. Und da auch einige Künstler dort dabei sind, die mit Sound arbeiten, zum Beispiel Susan Phillips, spiele ich jetzt zuerst das Interview mit Solveig Hellwig Ovesen, die eben die Ausstellung Andoridu kuratiert hat, und sie wird dann zu der Arbeit auch von Susan Phillips etwas sagen. Mit Susan Phillips konnte ich heute auch ein Interview führen, und das wird dann nochmal mehr den Einstieg ermöglichen in diese Arbeiten. Jetzt also das Interview mit Solveig Hellwig Ovesen. Okay, Solveig. Die Andoridu, also wie ist es zu der Zusammenstellung der Künstler gekommen und zu der Entwicklung dieses Konzeptes Andoridu?
Ja, Andoridu, das sind eigentlich Funktionen in Word. Wenn man das Computerprogramm benutzt, dann kannst du immer Undo machen, falls du was gelöscht hast, oder du kannst Redo, wenn du was wieder herstellen willst. Und diese Funktion finde ich interessant, das ist halt ein Bild von unserer technischen Möglichkeiten heute. Also ich meine, dass unsere Perzeption von Wiederholung und unser Umgang mit Wiederholung sich geändert hat nach Sampling, Praxis geworden ist in der Musik und natürlich auch mit Bilder. Also es gab natürlich eine technische Revolution mit der Computer, und es gab dadurch auch einen Bedarf, dass man sich vielleicht mit wie diese Möglichkeiten, technische Möglichkeiten im Alltag einen beeinflusst, und wie arbeiten dann Künstler auch vielleicht manchmal kritisch mit dieser Möglichkeit, dass man immer Sachen abrufen kann und dass man immer Sachen auch resamplen kann. Yeah. Und da gibt es dann von ganz unterschiedlichen Sichtpunkten und Praxen der Künstler Werke, die ich ausgewählt habe, weil die interessant samplen oder interessant wiederholen und sie was anders schaffen, wenn sie zum Beispiel ein Lied wiederholen, wie bei Susan Phillips, wie diese Kontextualisierung heute eine Botschaft von ein Lied, zum Beispiel von The Stranglers, ein Punkband, was in den frühen 70ern relevant war als ein Prozess, eine Subkulturrevolte, wie interpretiert sie das heute? Die wiederholt dieses Lied, singt es aber alleine als Frau und Künstlerin, lokalisiert diese Something Better Change, das heißt diesem Lied, und verinnerlicht das durch Wiederholungen, und macht dadurch auch dieses Musikstück mehr als doppelt so lang, wie es ursprünglich war, aber andersrum auch ein starken Statement zu Something Better Change. Was heißt das? Das ist eher so ein wird dann eher ein Gefühl im Raum und in ihr, weil sie diese Mantra wiederholt. Und andersrum gibt es diese Herangehensweise an Recoding, also wie man Sachen rekodiert in Arbeiten von Melik Ohanian, wo man als Zuschauer in der Ausstellung selber eingreifen kann und ein Statement recoden kann. Und man kann ja sagen, dass in der Konzeptkunst und Popkunst und so, da ist Wiederholungen und Serien ganz wichtig gewesen. Aber hier in der Ausstellung Andoridu ist diese gleichzeitige Dekonstruktion und Rekonstruktion von Bedeutung und von Bildern immer da. Also ein Künstler, Gabriel Lester, macht auch einen Film, wo er nur den Storyboard schreibt und dann diese ganze Geschichten in sein Story googelt, und da macht er einen Film daraus.
Ja.
Und ja.
Und diese Hand, diese Arbeit mit den Buchrücken in dem Sinne?
Ja, Mariana Castillo de Ball, das ist eine mexikanische Künstlerin, die hat ein Projekt, was ein performatives Projekt ist, entworfen, wo sie 24 Schutzumschläge für Bücher, potenzielle Bücher designen lassen hat, von unterschiedlichen Künstlern. Die Schutzumschläge lädt sie Autoren von, also hier war es deutsche Autoren, ein, um die zu füllen, also ein Buch sozusagen in eine Präsentation, in ein Reading zu produzieren. Das ist halt so, dass diese Schutzumschläge, die funktionieren als ein Multiple und dann wählt, hier war das Jan Wagner, Kirsten Fuchs und Katrin Solju, also ein Jan Wagner ist ein Poet, Kirsten Fuchs ist ein Stand-up, also macht viele Readings und schreibt auch Bücher, längere Bücher. Und Katrin Solju ist eine Wissenschaftlerin an der Max-Planck-Institut. Und die haben dann die Inhalte von diesen nicht existierenden Büchern als eine Präsentation produziert. Die haben selber einen Text geschrieben und hier nebeneinander die unterschiedlichen Bücher unter unterschiedlichen Titeln vorgeführt. Und das ist ein Projekt, was sich ganz eindeutig mit auch so geteilte Autorschaft beschäftigt. Also ein Rahmen, ein Kontext kommt, damit das ein Buch Never Order Even heißt. Und das kann man auch von hinten lesen und hat es dann ein satanisches Inhalt oder was, worum geht es dann? Und dann kommt noch Stimmen dazu, die das, also von unterschiedlichen Autoren, die das dann weiterentwickeln. Und so reisen die Bücher auch durch die Welt. Und im Prinzip weiß ich, dass in Mexiko dies eine orale Tradition ist und das Prinzip geht in diese Performance eigentlich weiter. Ja. Also dieses Projekt ist in Vilnius realisiert worden und in Holland.
Ja.
Und da war das lokale Autoren, die darauf reagiert haben.
Hm. Also ihr seid dann auch schon von dieser Ausstellung Populism in Vilnius auch beeinflusst oder arbeitet?
Ich habe dieses Projekt in Baltic Triennial gesehen. Aber zwar nicht mit diesem performativen Aspekt, weil ich glaube, es ist in Riga passiert. Also ich habe diese Performance nicht vorher live gesehen. Das hat die Künstlerin natürlich. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, also für den Hintergrund von Undo Redo ist, dass ich sehr beeinflusst bin von Lars von Trier, ein dänischer Filmemacher. Und der hat einen Film mit seinem Filmemacher-Idol aus Dänemark, Jørgen Leth, gemacht. Das heißt Five Obstructions, wo der diese Jørgen Leth eigentlich bittet, sein Meisterarbeit, Masterpiece, The Perfect Human Being, unter fünf obstruktive Dogmen nochmal zu realisieren. Also mit in fünf neue Weisen hat er diese Film realisiert. Und das ist, also diese Five Obstructions ist dann ein Film über diesen Prozess. Dass Lars von Trier Jørgen Leth bittet, wiederhol mal deinen Film, aber unter anderer Konditionen.
Ja.
Und das als kreatives Potenzial, als eine Art Energie, diese Wiederholung aber ein bisschen anders, das war eigentlich eine wichtige so Inspiration und so Übung für mich, weil da kommen auch ganz viele so ethische Seiten von Auswahl zu Sicht. Also wie, was macht man, wenn man was wiederholt, worauf fokussiert man in diese Wiederholung? Was macht man stärker? Was integriert man neu? Wie verändert sich die Geschichte? Und da glaube ich, also mit Lukas Ajemian ist eine Zwischengeschichte, wenn man zum Beispiel diese Into the Void, diese Reinterpretation von Into the Void anguckt, dann gibt es mehr als 30 Jahren Geschichte, wo Kommentaren auf die Inhalte von diesem Lied gemacht worden sind und dann wählt er das auch ganz anders so wiederholen.
Ja.
Also rückwärts und in einer Kirche und mit einem Jazzorchester, was ursprünglich ein Black Sabbath Lied war.
Ja, vielen Dank.
I should know what I'm doing. But I don't.
Begibt man sich in die Ausstellung Andoridu von Solveig Ovensen, dann begegnet man zuerst der Arbeit der unabhängigen Filmemacherin Martha Colburn. Sie hat eine eigene Art von Filmcollage erfunden und übermalt gefundenes Material von Filmausschnitten bis zu bekannten Gemälden und fügt dann zu dem vorhandenen Material eine Animationsschicht hinzu, so dass kein Bild mehr ruhig oder heilig ist. Das Ganze wird dann mit dem Thema der Cosmetic Emergency verbunden. Eine Collage von Live-Handlung und lyrischer Animation. Danach kommt man zu der Arbeit von Melik Ohanian. Und diese Arbeit besteht aus einem prähistorischen Rechner in der Form von 5 Lichtbrettern und einem einfachen Steuergerät. An diesem Steuergerät sind dann Nummern und Schalter angebracht und man kann dann mit überdimensionierten Pixeln, zum Beispiel Glühbirnen, die dann durch eine Glühbirne jeweils dargestellt werden, bestimmte Wörter formulieren, und diese Wörter, die da formuliert werden, sind dann zum Beispiel die spontanen Einfälle, die Museumsbesucher haben, wenn sie versuchen, anhand der einzelnen Pixel dann tatsächlich etwas zu schreiben. Und als ich dort war, war das Wort David geschrieben. Und da steigen wir jetzt in das Gespräch mit Solveig ein, indem wir durch diesen Parcours laufen. Um nochmal anzufangen, also er stammt aus
Armenien und Frankreich, ja. Melik Ohanian, und arbeitet eigentlich viel mit Raum- und Zeitverschiebungen, arbeitet viel mit Filmen, aber das hier sind 5 Lichtkästen, die nebeneinander stehen, so, und mit Birnen, die als Pixels funktionieren, gestattet sind. Und dann gibt es einen Mixpult, wo Besuchern dann ein Wort in 5 Buchstaben einkodieren können oder ein Bild. Hm. Und das geht natürlich ständig auch um von welchem Wort jetzt steht David, was kommt denn danach und wie lassen sich Leute inspirieren und was schreiben sie als Statement, wenn man so ein Statement in eine Ausstellung schreiben kann. Es gab Media, es gab Milch, es gab Leute tragen ihre eigenen Namen ein. Mhm. Und das ist ja ein
und das macht man dann in dem Buch und hat da ja die Möglichkeit, das erst so auszuprobieren und dann eben aufzuschreiben.
Ja, also man hat die Möglichkeit, das auszuprobieren, was zu schreiben, und dann als Dokumentation schreibt man dann die Knöpfe oder man tragt es ein, was man geschrieben hat, damit der Künstler auch so ein Tagebuch hat, wie wird die Ausstellung oder die Arbeit kodiert. Und man sieht natürlich einen Kontext, also vielleicht wenn man erstmal hell sieht oder Mitte, dann ist es vielleicht einen anderen Kontext. Womit man dann die andere Arbeiten zum Beispiel sieht. Oder
ja, und das hier zum Teil, diese Zahlen fehlen, woran liegt das? Das ist dann einfach so Abnutzung.
Oh ja, Abnutzung, weil die Arbeit ist in Edinburgh und in Villeurbanne in Südfrankreich ausgestellt worden und in Japan. Und da ist es wirklich auch lustig zu sehen, was die unterschiedliche Publikum schreiben. Ja. Love, Peace, ihr Namen.
Okay, also dann kann man das ja echt
Ja.
Leicht nachvollziehen.
Genau. Und,
also hier steht auch nochmal, dass Andurido eben dem Präfix Re
dedikiert.
Gewidmet ist.
Ja. Record, record, respond, reconstruct. Also da kann man eigentlich, für mich ist es ziemlich unendlich. Es geht eigentlich hier endlich mit revolve. Aber das sind alle Wörter, die mit Repetition oder eine Art von Reproduktion und kreative auch Mehrwert zu tun haben. Wenn man wiederholt nicht nur was, man macht auch was Neues daraus in diese Bewegung. Und für mich ist es wichtig, die künstlerische Praxen anzugucken und zu gucken, wie sie Wiederholungen kreativ benutzen. Also vielleicht können wir auch zu Susan Phillips weitergehen.
Ja.
Das ist nämlich hier nicht so einen typischen Themenausstellung oder Themenpark, aber eher so eine Reihe von Arbeiten, die ganz unterschiedliche Zugänge, so diese Repetitions-Thema haben. Das hier ist Susan Phillips, ihre Version von The Stranglers, Something Better Change, ein Punk-Song aus 72. Und damals haben sie das wirklich so hardcore gesungen und fast spit it out. Und hier singt sie das dann fast meditativ und macht diese Verinnerlichung von einem Satz, Something Better Change. Dadurch wird die Arbeit viel länger als ein Punk-Song jemals war.
Länger als 3 Minuten.
Ja, ja, es ist hier mehr als 7 Minuten.
Also im Grunde durch auch die Wiederholung.
Ja, aber da wird dieses Statement eine ganz andere Bedeutung verliehen, weil die Punks wollten vielleicht wirklich was ändern und provozieren mit ihr Anzug und ihr Tanz und ihr Form. Und hier ist es vielleicht eher so eine Meditation und dass man ganz subjektiv diese Gefühle verinnerlicht.
Und diese Gegenüberstellung sind ja 2 Spuren dann. Also einmal Spur mit Stimme und einmal Spur mit Gitarre.
Gitarre ist ein Künstler aus Island, Egil Serbjörnsson, der improvisiert.
Yeah.
Und die machen zusammen Aufnahmen, arbeiten auch öfter zusammen. Der arbeitet auch selbstständig.
Yeah.
Aber das haben sie bestimmt so als aufgenommen, also 2 Personen in einem Raum stehen würden und gegenüber sich spielen. Und also wirklich ist die Installation wie wenn du zwischen ein Gitarrist und ein Sängerin stehst.
Ja.
Käufer einer Gleitsichtbrille mit einem
Don't you like the way I move when you see me? Don't you like the things that I say? Don't you like the way I seem to enjoy it when you share things but I don't care? Some things happen and it's happening right now. You're too blind to see it. Some things happen and it's happening right now. Ain't got time to wait. I said something better change. 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 Don't you like the way I dance? Does it bug you? Don't you like the cut of my clothes? Don't you like the way I seem to enjoy it? Stick my fingers right up your nose. Something's happening and it's happening right now. You're too blind to see it. Something's happening and it's happening right now. Ain't got time to wait. I said something better change. 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 I something better change. I said 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 something better change.
So, jetzt hören wir das Interview mit Susan Phillips, deren Arbeit wir gerade hören konnten. Something better change.
Probably, maybe it's interesting that I saw your work or I heard your work in Berlin on the Biennial, Berlin Biennale, and that was a work on the cemetery. So probably it would be interesting if you could explain what are the criteria for you as an artist to choose a special space for your work?
Yeah, well, it depends. I mean, sometimes the location, there's an idea for the work.
Yeah.
But other times, well, especially if it's in a more like an institution or a museum or a gallery space where it's more of a white cube space, then it's obviously not necessarily going to influence
yeah
ideas for the work. So But of course, the Garrison Cemetery, I mean, that's very, I mean, it's a very loaded context, so it's impossible to ignore it, you know, so you have to really take that into consideration when I chose the work for that space. But it was actually the curators who...
Yeah, who asked you to...
Who suggested it in the first place, and I thought, I don't really know if that's... Just that idea of showing something in such a loaded context, such as a cemetery, I thought, well, it's a bit daunting. But then when I went to see it, it wasn't what I expected at all. I mean, it's actually a very... it was a very nice cemetery. I mean, people seem to, you know, spend time there, stroll, people were going for walks, and had a kind of open park-like feel to it. And it also a very interesting place. So many things that I found out, you know, like different people, mass cemetery of people who were killed during the Second World War. A mass grave of people who were killed during the Second World War was there, and famous storyteller.
Yeah.
Who wrote Undina, and there was lots of things about it that I found very interesting. Historically, as well as you know, the fact that it's surrounded by in a residential area, and it's right in the heart of the city, you know. So, I mean, I didn't even know it existed before.
Yeah.
So, the context can be really important.
And what did you sing on this cemetery?
I'm sorry?
What did you sing?
Sing?
Yeah.
It was a song called Happening 10 Years Time Ago by the Yardbirds. And they're a band from the...
Yeah.
I mean, from the 60s. I mean, they're like... But I discovered this song, and I thought the lyrics were really interesting, really emotive, and they're all to do with reality versus illusion. You know, was it real? Was it in my dreams? It seems to me I've been here before.
Yes.
And so that was the song, but the original version is like a real, you know, it's like heavy guitars and electric guitars and male vocals,
and
totally different from the way I sing it.
Yeah.
Yeah.
And you as an artist, when did you start to work with sound, or what? How? When did you start? Could you remember the time when you started working?
Yeah,
with sound?
Yeah. When I was a student, when I was doing my MA, I started to work with sound then. I mean, I studied sculpture originally, but then I moved to a gradual progression into sound, and I became interested in the spatial values of sound and how sound could define space, and it was almost like a sound sculpture, you know. And I always liked to sing, you know. I was from when I was a young child, you know, being in the choir, and then I was in a band, so I really began to think about the physicality of producing sound, you know, singing and inner body space, and how when you do sing, what happens when you project into a room. And I became more interested in the sculptural qualities of sound. Moved from sculpture to sound. It seemed like a natural progression, and that was when I was doing my MA, which was like 10 years ago now. So I've been working in sound for 10 years.
Yeah. Oh, okay. And if sound can be like a sculpture, what kind of quality has sound that it works like this?
Well, I think when I say it sounds sculpture, I think it just makes you very aware of space and,
yeah,
you know, my main concerns are how the spatial values of the sound and also how it can, but not just that, but how it also makes you feel in the space, you know, the emotive and psychological effects of sound. So I think what I hope it does is make you aware of your environment, your situation, you know, that you're in, while it heightens your own sense of yourself in the space. So, you know, you might encounter this voice from nowhere, or it might appear to be from nowhere.
Yeah.
Then, suddenly it grounds you in the present. You know, you might snap out of the state of mind you're in at that time.
Yeah.
And then you're really drawn to your physical environment. You might start to see it in a new way, and then it makes you also aware of your own physicality, you know, where you are in relation to in the space, you know. So you become what your own sense of yourself heightened. An example of, I think, like, in the Garrison Cemetery, sound was outside, but I think it created its own space, even though it seemed to be outside, because it was surround sound from these four different points. You were, it kind of created sort of invisible space within the cemetery itself.
Yeah.
But, and, you know, the way that the sound moved around you all the time, encircled you. You got the sense of a space within a space.
Yeah.
And then another example of how sound might define space or make you aware of it in a new way is when I showed the work at Malmö Kunsthall.
Yeah.
And we completely emptied the space and took down all the temporary wall space, so that it just became one huge 2,000 square foot space.
Yeah.
And then we only had my voice in the space. You became really aware of, you started to notice things that you might not have noticed before.
Yeah.
Like the architectural features of the space and what was outside, and you started to, you know, read a lot more into the physical space.
And in Kassel, the Strangler song "Something Better Change," you are singing like I said, "Something Better Change." So, what is the meaning of this little change?
Something better change. What's the meaning of this?
Yeah, of this change that you are singing. I said something
the
better
change.
The
main refrain is something better change, and the original version is a version by the Stranglers.
Yeah.
From 1977, they wrote this song.
Yeah.
And it's a very aggressive. Male vocals, hard guitars, they're singing it's something better change, you know. So when I'm singing it, I'm singing it as true to the original as I can, but I'm not. It's a single female voice, so it changes quite a lot when you strip it down just to the voice. Although I do have this artist play guitar on it, and he's responding to my main refrain of the song, which is something better change. So when it comes around to the main refrain, I repeat this main refrain over and over and over again.
Yeah.
It almost becomes a mantra.
Yeah.
And it doesn't change, it stays the same.
Yeah.
But his response to that is he changes his riff every time to almost try and provoke a change, but it's like it becomes So you start to hear in a different way. It almost becomes like, say, a mantra or this repetition. You know, you get fixed on this something better change, something better change, something better change.
Yeah. So like a meditation form.
Yeah, like a meditation. So it's so it has a very different way of I mean, you might have this phrase in your head, your mind, then something better change, then in a different way than.
Yeah, normally if you're in a meditation, would you think about that things could change? Normally not, I think. It's more getting a deeper understanding of someone's self, maybe, than...
I didn't quite catch that question. I couldn't really hear properly. I'm sorry.
What?
What did you say? I didn't quite hear.
Sorry. I thought...
I mean, I think when Sylvie chose my work...
Yeah?
It was because... I don't really know if I can really talk about that, to be honest.
Okay. No problem. And your next projects, you will be invited for, you are invited for Münster for the sculpture project.
That's not my next project, but that's next year. And
yeah, that's next
year. It's about being in that. It's not fortunately, it's not until a whole year away, so I've got plenty of time to work on it. But my next project is actually tonight.
Tonight? Okay, yeah. What are you doing?
Well, something better change. It's part of this group show in Denmark.
Yeah.
In the Anderson Contemporary Art Space. It opens tonight. It's a show called Boisterous, Loud and Energetic Group Show.
What is the title?
Our show.
What is the title of that
called
show?
Boisterous.
Boisterous. Boisterous.
Yeah, it's
from voice, or
yeah, it means when someone behaves in a kind of gregarious and lively way.
Yeah,
they're boisterous.
Yeah,
good and energetic.
Okay, yeah, that's really interesting. And we are doing radio here, so the question is, what do you think? What kind of space is a radio, and how is it possible to work with sound as an artist in a radio? Because we have always a lack of space in a radio. It's not an exhibition space, it's only a medium. What would you think is...
I think there's a lot of potential to work with radio. In fact, I've been asked to do a couple of things on radio coming up in the future for Freeze Art Fair. They want me to do something on the radio and then this radio gallery. But, I mean, I hadn't thought of it up until... I mean, I haven't really considered it as a space to exhibit in until now. Although, in saying that,
yeah.
I did do a work called Radio Waves Goodbye. With Hilda de Bruin in a show in Nijmegen just this year, and I worked with these astronomers where we tuned into this radio, this star that emits radio waves called a pulsar, and we had our own radio frequency, so people could listen in. They could tune into this a real star emitting radio waves. In real time, so the sound that you were actually hearing was the frequencies from this from thousands and thousands of light years away.
Yeah,
I have worked with a radio before, and I think it's something I would like to develop further, work more with. I think it's got lots of potential.
Yeah, I think too. But to work with radio waves, that's again a kind of way to work with a sculptural idea, probably.
Yeah, that's true. Yeah, because and you really begin to think about what it is and where you are in relation to the star, and you just Yeah. It is a means to the universe and, you know, this entire...
Yeah, but do you have an idea of who is a listener in the radio? If you're, because the listeners are not visible in the radio.
Yeah, that's true. So you don't know who's tuning in, but I think you can monitor it somehow. I'm not really sure how they do it, but
yeah,
I think I'm not, yeah, my work is invisible, you know. My voice, my presence is invisible. I never like to be.
Yeah.
It's like a disembodied voice, you know. Like when I've done work in the supermarket, where I've sang over the PA system of the supermarket.
Yeah.
You know, it's been alive singing. People don't know who it is, and they can't identify me with the voice, because I think it becomes a different thing when you're. Performing to an audience, and they can see you, you know. And, I think it will, a radio is perfect for
a
tool for that, you know, because you can't
to be invisible.
Yeah,
that's right. Yeah.
Okay. I said something better change. I said something better change.